Liebe Zuhörer, in unserer Credo-Sendung hören wir heute einen fünften Teil vom Evangelium des Lebens, die Enzyklika Evangelium Vitae von Johannes Paul II. Wir sind verbunden mit dem Referenten Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Herr Professor Balkenohl, ich bitte Sie, mit dem Vortrag zu beginnen.
Ja, danke schön, liebe Hörerinnen und Hörer von KTV. Die Enzyklika, die wir besprechen, die vorliegende Enzyklika, will ein leidenschaftlicher Appell im Namen Gottes an alle und jeden Einzelnen sein, so steht es im Kapitel 5. Ein leidenschaftlicher Appell im Namen Gottes an alle und jeden Einzelnen. Achte, verteidige, liebe das Leben, jedes menschliche Leben und diene ihm. Nur auf diesem Weg wirst du Gerechtigkeit, Entwicklung, echte Freiheit, Frieden und Glück finden. Und wir hatten in Kapitel 40 schon gehört, aus der Heiligkeit des Lebens erwächst seine Unantastbarkeit. Wir haben auf der anderen Seite allerdings heute auch die frontale Bedrohung des Lebens und zugleich eine frontale Bedrohung der gesamten Kultur der Menschenrechte. Wir stehen hier an einem Prozess, der nach Entdeckung der Idee der Menschenrechte als Rechte, die zu jeder Person gehören und jeder Verfassung und Gesetzgebung der Staaten vorausgehen, heute in einen überraschenden Widerspruch geraten sind, gerade in einer Zeit, in der man feierlich die unverletzlichen Rechte der Person verkündet und öffentlich den Wert des Lebens geltend macht, wird dasselbe Recht auf Leben, besonders in den sinnhaftesten Augenblicken des Daseins, wie es Geburt und Tod sind, praktisch verweigert und unterdrückt. Auf der einen Seite sprechen die verschiedenen Menschenrechtserklärungen und die vielfältigen Initiativen, die von ihnen inspiriert werden, von der Durchsetzung einer moralischen Sensibilität, und zwar auf Weltebene, die sorgfältiger darauf achtet, den Wert und die Würde jedes Menschen als solchen anzuerkennen. Ohne jede Unterscheidung von Rasse, Nationalität, Religion, politischer Meinung und sozialem Stand. Auf der anderen Seite setzt man diesen edlen Proklamationen leider in den Taten ihre tragische Verneinung entgegen. Wie lassen sich diese Erklärungen in Einklang bringen mit der Ablehnung der Schwächsten, dem Bedürftigsten, des Alten, des soeben im Mutterschoß Empfangenen? Diese Angriffe gehen in genau die entgegengesetzte Richtung wie die Achtung vor dem Leben und stellen eine frontale Bedrohung der gesamten Kultur der Menschenrechte dar. Eine Bedrohung, die letzten Endes imstande ist, selbst die Bedeutung des demokratischen Zusammenlebens aufs Spiel zu setzen. Und es wird weiter in der Enzyklika erklärt, unsere Städte laufen Gefahr, aus einer Gesellschaft von zusammenlebenden Menschen zu einer Gesellschaft von Ausgeschlossenen, an den Rand gedrängten, Beseitigten und Unterdrückten zu werden. Vor diesem Hintergrund erklärt der Papst, mit der Petrus und seinen Nachfolgern von Christus verliehenen Autorität bestätige ich daher in Gemeinschaft mit den Bischöfen der katholischen Kirche, dass die direkte und freiwillige Tötung eines unschuldigen Menschen immer ein schweres sittliches Vergehen ist. Diese Lehre, die auf jenem ungeschriebenen Gesetz begründet ist, dass jeder Mensch im Lichte der Vernunft in seinem Herzen findet, ist von der Heiligen Schrift neu bestätigt, von der Tradition der Kirche überliefert und vom ordentlichen und allgemeinen Lehramt der Kirche gelehrt. Und weiter in Kapitel 57 lautet es so: die willentliche Entscheidung, einen unschuldigen Menschen seines Lebens zu berauben, ist vom moralischen Standpunkt her immer schädlich und kann niemals weder als Ziel noch als Mittel zu einem guten Zweck gestattet werden. Sie ist in der Tat ein schwerer Ungehorsam gegenüber das Sittengesetz, ja gegen Gott selber, seinen Urheber und Garanten. Sie widerspricht den Grundtugenden der Gerechtigkeit und der Liebe. Niemand und nichts kann in irgendeiner Weise zulassen, dass ein unschuldiges menschliches Lebewesen getötet wird, sei es ein Fötus oder ein Embryo, ein Kind oder ein Erwachsener, ein Greis, ein von einer unheilbaren Krankheit befallener oder ein im Todeskampf befindlicher. Außerdem ist es niemandem erlaubt, diese todbringende Handlung für sich oder für einen anderen, der seiner Verantwortung anvertraut ist, zu erbitten. Ja, man darf in einer solchen Handlung nicht einmal explizit oder implizit einwilligen. Auch kann sie keine Autorität rechtmäßig auferlegen oder erlauben. Was das Recht auf Leben betrifft, ist jedes unschuldige menschliche Lebewesen allen anderen absolut gleich. Diese Gleichheit bildet die Grundlage jeder echten sozialen Beziehung, die, wenn sie wirklich eine solche sein soll, auf der Wahrheit und der Gerechtigkeit gründen muss, indem sie jeden Mann und jede Frau als Person anerkennt und schützt und nicht als eine Sache betrachtet, über die man verfügen könne. Im Hinblick auf die sittliche Norm, die die direkte Tötung eines unschuldigen Menschen verbietet, gibt es für niemanden Privilegien oder Ausnahmen. Ob einer der Herr der Welt oder der letzte, elendeste auf Erden ist, macht keinen Unterschied. Vor den sittlichen Ansprüchen sind wir alle absolut gleich. So heißt es im Kapitel 57. Wir sehen hier, dass der Papst auch schon worauf schaut, auf ein Kapitel, welches wir noch weiter besprechen müssen, auf Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Hier hat der Mensch die Aufgabe, wie wir eben gehört haben und gesehen haben, den Menschen beizustehen. Aus der Heiligkeit des Lebens erwächst seine Unantastbarkeit. Der Appell ergeht an alle: Achte, verteidige, liebe das Leben, jedes menschliche Leben, und diene ihm. Ich sage das Wort noch einmal: Nur auf diesem Wege wirst du Gerechtigkeit, Entwicklung, echte Freiheit, Frieden und Glück finden. Das Thema Krankheit, Leid, Sterben und Tod, die eigentliche christliche Perspektive, der eigentliche Dienst des Christen an der Welt, ist zugleich das große Thema des Völkerapostels Paulus. Der Papst setzt sich mit diesem Thema in seinem Lehrschreiben Salvifici Doloris in besonderer Weise auseinander. Wenn Paulus zum Beispiel die Worte spricht, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, in Galaterbrief 2, 19, 29, dann macht er eine zentrale Aussage über die wirkliche Anwesenheit Jesu Christi im Christen. Wenn die Christen sich schon früh als solche benannten, der Christ sich also als Christus bezeichnete, dann tat er seine Überzeugung kund, dass er nicht nur im Namen Christi in der Welt wirkte, also ganz nah bei Christus war, sondern dass darüber hinaus durch ihn Christus selber weiterwirkte, im liebenden Umgang etwa mit den Kranken, den Armen, den Hilfs- und Mittellosen, den Bedrängten, den Verzweifelten, den Verachteten, den Missbrauchten und Misshandelten, den Sterbenden. Heute muss auch der konsequente Einsatz für das Leben, von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod genannt werden. Durch den Christen strahlt und wirkt Christus selbst in die Welt hinein. Die Freude an Gott und die Freude am Nächsten verschmelzen zur Einheit. Die Liebe Gottes manifestierte und manifestiert sich auch heute noch durch den Christen in der Welt. Die Aussage des Völkerapostels bekundet nicht nur eine tiefe Zuversicht in seinem leidvollen Leben, sondern befähigte ihn zum unerschrockenen Einsatz in der Welt. Paulus gehörte nicht zu den Zwölfen, sondern trat durch den Aufruf Christi hinzu. Ohne ihn wäre die junge Christenheit eine jüdische Sekte geblieben. So aber wurde sie zur weltbewegenden, geistigen und geistlichen Macht. Dass durch den Christen Christus selbst in realer Existenz wirkt, ist unverlierbares paulinisches Erbe und das eigentliche Lebenselixier des Christen und der Christentum und der Christenheit, des Christentums. Konkret denken wir natürlich auch an die Lehre vom allgemeinen Priestertum eines jeden Christen, die vom Konzil von Trient bereits bestätigt und als Aufgabe für Welt und Kirche erneut kundgetan wurde. Konkret denken wir immer wieder an Gestalten, wie zum Beispiel nur Mutter Teresa von Kalkutta, die in der festen Überzeugung lebte, dass durch ihre Hilfe und ihr Tun Christus den Elenden gegenwärtig wurde. Wir denken auch an kinderreiche Familien, die es Gott sei Dank immer noch gibt, die oft in tiefster wirtschaftlicher Armut leben, diese aber um des Reiches Gottes willen mit Zuversicht tragen. Denn, so sagt der Papst Johannes Paul II. Auch in seinem Schreiben Familiaris Consortio, die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Sie wissen, die Familien, die, wenn sie das Ja zu den Kindern sagen, in tiefer wirtschaftlicher Armut meistenteils doch leben. Diese aber um des Reiches Gottes willen mit Zuversicht tragen. Wir denken an Kranke und Sterbende, denen Christus durch den Christen immer wieder in ihrer schweren Not begegnet. So ist das paulinische Erbe nicht nur ein die Welt umgestaltendes Element der Liebe, sondern ebenfalls die personale Erhellung christlicher Existenz. Das eben genannte Pauluswort aus dem Galaterbrief lautet ausführlich so: Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. So im Galaterbrief 2, 19 bis 20. Im ersten Petrusbrief finden wir eine Parallele. Hier heißt es, wenn er also leidet, weil er Christ ist, dann soll er sich nicht schämen, sondern Gott verherrlichen, indem er sich zu diesem Namen bekennt. Im ersten Petrusbrief 4, 16. Paulus, aber auch Petrus, beantworten die Liebe Christi und wissen sich durch das Kreuz mit dem Leiden Christi verbunden. Was hier beschrieben wird, ist keine leere Fantasie oder lockere Zugehörigkeit, sondern eine Art von kraftausstrahlender Identität, die sich sowohl auf die Bewältigung innerpersonaler Probleme als auch auf zwischenmenschliche Aufgaben auswirkt. Im genannten Galaterbrief vertieft der Apostel diese Verbundenheit, wenn es heißt, ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, rühmen, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich in der Welt. Galaterbrief 6, 14. Auf diesem Gesichtspunkt macht der Papst in seinem Lehrschreiben mit Difficile Loris besonders aufmerksam. Wir sehen, dass hier das Leiden, die Gemeinschaft mit dem Kreuz Christi, die besondere Teilhabe ausmacht. Dieser Gedanke taucht im zweiten Brief an die Thessalonicher so auf. Wir können mit Stolz auf euch hinweisen, weil ihr im Glauben standhaft bleibt, bei aller Verfolgung und Bedrängnis, die ihr zu ertragen habt. Dies ist ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Ihr sollt ja des Reiches Gottes teilhaftig werden, für das ihr leidet. Zwei Gedankenlinien treffen hier zusammen. Zum einen wird deutlich, und das ist wichtig, dass Paulus die besondere Teilhabe, ja die Identität mit Christus, nicht für sich allein in Anspruch nimmt, sondern dass er ausdrücklich die Verbundenheit mit Blick auf die Adressaten des Briefes, also auf die christliche Gemeinde hin aussagt. Im Brief an die Korinther sagte er, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Und im selben Brief fragt er die Empfänger, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? 1. Korintherbrief 6, 15. Dieser Gedanke wird im 2. Korintherbrief noch vertieft. Wohin wir auch kommen, immer tragen wir das Todesleiden Christi an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Hier haben wir also den theologischen Gesamtzusammenhang, unsere Gedanken. Der zweite Gesichtspunkt ist damit schon präzise begründet und gekennzeichnet, nämlich die Identität mit Christus durch die Teilhabe an seinem Leiden. Hierfür findet Paulus aus seiner Erfahrung sehr starke Worte. Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was am Leiden Christi noch fehlt. Wie 1. Kolosserbrief 24. Wiederum finden wir beim Apostel Petrus eine entsprechende Stelle. Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt. Denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Paulus, aber auch Petrus, haben das alles nicht erfunden, sondern sie haben eine Wirklichkeit erlebt, die sie den Gemeinden mitteilten und dadurch die junge Kirche beseelten. Diese Beseelung der jungen Kirche ereignet sich heute noch. In ihr, in der Kirche wurde schon früh, aber auch jetzt noch, Krankheit, Leid, Sterben und Tod und das damit verbundene Leiden auf Christus und seine Erlösungstat gesehen. Gemäß dem gehörten Wort, jetzt freue ich mich in dem Leiden. Dort wird die Finalität des Leidens in christlichem Sinne betont, also die auf ein Ziel hingerichtete, der auf ein Ziel hingerichtete Sinn des Leidens. Dieser Gesichtspunkt kommt im Folgenden nochmal deutlich zum Ausdruck. Sind wir aber Kinder, dann noch Erben. Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden und mit ihm auch verherrlicht zu werden. Diese Äußerung des Apostels stehen nicht im Gegensatz dazu, dass ich im pflegerischen und ärztlichen Tun Gottes Erbarmen bekundet, sondern ganz im Gegenteil, die Anbahnung der Erlösung in und mit Christus, eine Wirklichkeit, die nur aus dem Glauben an Christus heraus erfasst werden kann. Hier ist sie ebenfalls nur im Glauben erfassbare Wahrheit wirksam, dass der Christ gerade in der Krankheit nicht individualistisch auf sich gestellt ist, sondern in der Gemeinschaft der Heiligen mit dem Leib Christi verbunden ist. Daher ist es auch möglich, in Krankheit und Leid nicht nur mit, sondern auch für andere mitzuleiden. Wir wollen diesen Gesichtspunkt vertiefen. In diesem dezidiert christlichen Sinn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind Krankheit, Leid, Sterben und Tod auch im Zusammenhang mit Schöpfung und Erlösung zu sehen. Gemäß dem Paulus-Wort, da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Im 1. Korintherbrief 15:21 haben wir das. Gemäß einer solchen finalen, also auf ein Ziel gerichteten, auf ein Ziel orientierten Deutung, kann demnach Gesundheit nicht als das Maß allen Lebens erscheinen. Und es kann auch nicht der Sinn der Krankheit sein, diese mit gesteigerter Lebensgier utopisch zu bekämpfen, sich gegen sie aufzubäumen und mit Gott zu hadern. Krankheit und Leid sind so geheimnisvoll wie der Tod selbst, an den sie gemahnen. Krankheit und Leid sind das große Geheimnis im Leben eines jeden Menschen. Der Sinn von Krankheit und Leid gewinnt aber bei Paulus eine neue Dimension. Was diesen Sinn von Krankheit und Leid anbetrifft, so taucht bei Paulus eine ganz neue Dimension auf. Zwar haben wir von dem Alten Testament ganz weit entfernt bereits eine Hoffnungsperspektive, die ins Neue Testament sozusagen herüberleuchtet. Und zwar bei Hiob, wo es heißt, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Hiob 19:25. Wir können diese Worte als eine Vorausahnung der Erlösung aus dem Leiden verstehen. Und auch der Prophet Jona steht im Alten Testament als ein Zeichen der Hoffnung. Ebenfalls war die übrige Antike nicht ganz ohne Hoffnungselemente. Da sehen wir an Gestalten wie Hippokrates und Sokrates. Aber bei Paulus leuchtet eine neue Wirklichkeit auf. Zwar können wir von außerchristlich auf den schöpferischen und kulturstiftenden Sinn von Krankheit und Leid aufmerksam machen, auch auf den hinweisenden und anfragenden Sinn. Wir kennen die Lehre vom reifungsfördernden und kommunikationsstiftenden Sinn von Krankheit und Leid. Was aber bei Paulus und auch bei der genannten Mitteilung von Petrus deutlich wird, ist der heilbringende und erlösende Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Das ist eine ganz neue Dimension, die vor dem Christentum nicht gedacht werden konnte und die auch in einer modernen, nachchristlichen Welt durch Fortschrittsgläubigkeit nicht erreicht und ersetzt werden kann. Was in der paulinischen Theologie überwunden wird, ist das niederdrückende Gefühl von der Nutzlosigkeit des Leidens. In der gesamten Menschheitsgeschichte gibt es keine höhere oder tiefere Mitteilung über das Leiden, die hier beim Apostel als höchste Berufung mitgeteilt wird. Der Christ selbst steht in der Nachfolge Christi und erfüllt einen unersetzlichen Dienst. Und auf der Suche nach diesem Sinn des Leidens weiß der Christ, dass er als zweiter Christus, wörtlich der Apostel, ergänzt, was an dem Leiden Christi noch fehlt. Eine Mitteilung, die der Apostel auf die christliche Gemeinde hin aussagt. Was setzt ihn dazu in den Stand? Im 2. Thessalonicher Brief spricht Paulus die Worte, den Wunsch aus. Der Herr richte euer Herz darauf, dass ihr Gott liebt und unbeirrt auf Christus wartet. Und im Römerbrief schreibt er, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und hier haben wir die eigentliche Berufung des Christen. Das Evangelium vom Leiden, von dem wir gesprochen hatten, liebe Hörerinnen und Hörer, wird vom Apostel Paulus nicht durch selbstmächtigen Verstand und Willenwirklichkeit, sondern ist die eigentliche Berufung des Christen, die dazu befähigt, nicht gleichgültig am Leben des anderen vorüberzugehen, sondern die Liebe Gottes, die er im Herzen empfangen hat, als Nächstenliebe weiterzugeben. Daher ist der Christ der Beauftragte, der Mandator Gottes, die menschliche Zivilisation in eine Zivilisation der Liebe zu verwandeln, wie es in der Enzyklika heißt. So wird der heilbringende Sinn des Leidens durch Christus und durch den Christen Wirklichkeit. Der Mensch kann deshalb an den Leiden Christi teilhaben, weil Christus sein Leiden dem Menschen geöffnet hat. Und wir müssen hinzufügen, dass das Feld der menschlichen Leiden weitaus größer und mannigfacher ist als das körperliche Leiden. Es gibt, worauf der Papst in Salvifici Doloris eigens aufmerksam macht, einen Schmerz der Seele, ein moralisches Leiden, wie Johannes Paul II. Ausdrücklich nennt. Es handelt sich um einen Schmerz geistiger Art, um Situationen, die ebenfalls vom Leiden gekennzeichnet sind. Zum Beispiel der Tod eigener Kinder, ferner Kinderlosigkeit, Feindseligkeit der Umwelt, Gewissensbisse, die den Menschen ein Leben lang nicht zur Ruhe kommen lassen, dann Einsamkeit und Verlassenheit, auch Untreue, Undankbarkeit und so weiter. Solche Arten des Leidens und Unglücks, die oftmals den körperlichen Leiden an Heftigkeit nicht nachstehen, gibt es ebenfalls, die der Apostel eigentlich in seine Theologie des Leidens einbezieht. Nach allen Erfahrungen des Lebens haben solche psychische Leiden, wie ihn Johannes Paul II., wie sie Johannes Paul II. Nennt, ihre somatischen Auswirkungen wirken sich also auf den Zustand des gesamten Organismus aus. Paulus jedoch zieht die ganze Welt des menschlichen Leidens in seine Christologie ein. Die Zivilisation der Liebe hat als Ausblick für den Christen also eine umfassende Dimension. Die Zivilisation der Liebe ist es also, die hier mit dem Leiden im Zusammenhang steht. Die tiefste Aussage über die Liebe, die es in der gesamten Weltliteratur überhaupt gibt, finden wir ebenfalls beim Apostel Paulus in dem sogenannten Hohen Lied der Liebe, und zwar im 1. Korintherbrief 13,1-13. Hier heißt es: Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Was hier vor allem beschrieben wird, sind die aus der Erfahrung gesammelten Wirkungen jener Macht, die wir Liebe nennen. Die Liebe, können wir sagen, ist eine Haltung, die sich sowohl auf die Umwelt als auch auf das Selbstwertgefühl eines Menschen auswirkt. Liebe verändert die Atmosphäre in mitmenschlicher Hinsicht als auch das eigene Leben. Liebe befähigt dazu, einen Menschen anzunehmen und ihn zu verstehen. Sie ermächtigt dazu, einen Menschen zu lieben, einen Menschen zu akzeptieren, so wie er ist, mit seinen Fähigkeiten, Fehlern und Gebrechen, auch mit seinen Krankheiten und Leiden. Sie hat eine heilende und helfende Wirkung, von der Paracelsus sagt, Liebe ist die beste Arznei. Was aber Paulus anbetrifft, so können wir hier sagen, er kennzeichnet nicht nur das Wesen des Christen als zweiten Christus, sondern er begründet und präzisiert die höchste Berufung des Christen in der Welt. Er weist die einzig gültige Perspektive auf. Im Krankheitsprozess, im Leiden und im Sterben nicht zu verzweifeln und im Ausblick auf den Tod standhalten zu können. Indem wir dieses hören, wenden wir unser Blick wiederum auf den Zyklika Evangelium Vitae. Aus den gehörten theologischen Überlegungen ergibt sich Folgendes, was in der Enzyklika Evangelium wieder ausdrücklich dargelegt wird: die absolute Unantastbarkeit des unschuldigen Menschenlebens ist in der Tat eine in der Heiligen Schrift ausdrücklich gelehrte, in der Tradition der Kirche ständig aufrechterhaltende und von ihrem Lehramt einmütig vorgetragene sittliche Wahrheit. Diese Einmütigkeit ist sichtbare Frucht jenes vom Heiligen Geist geweckten und getragenen übernatürlichen Glaubenssinnes, der das Gottesvolk vor Irrtum bewahrt, wenn es seine allgemeine Übereinstimmung in Sachen des Glaubens und der Sitten äußerte. Mit diesen Worten bezieht sich der Papst auf das Zweite Vatikanische Konzil, auf die dogmatische Konstitution. Und wiederum auf die Situation des Menschen in unserer Welt eingehend, sagt er, da im Bewusstsein der Menschen und in der Gesellschaft das Wahrnehmungsvermögen dafür, dass die direkte, das heißt vorsätzliche Tötung jedes unschuldigen Menschenlebens, besonders in seinem Anfangs- und Endstadium, ein absolutes und schweres sittliches Vergehen darstellt, zunehmend schwächer wird, hat das Lehramt der Kirche seine Interventionen zur Verteidigung der Heiligkeit und Unantastbarkeit des menschlichen Lebens verstärkt. Mit dem besonders investierenden päpstlichen Lehramt hat sich das bischöfliche Lehramt mit zahlreichen umfassenden Lehr- und Pastoraldokumenten der Bischofskonferenzen wie einzelner Bischöfe stets vereinigt. Und auch der feste und in seiner Kürze markante Beitrag des Zweiten Vatikanischen Konzils blieb nicht aus. Und der Papst bestätigt hier nochmal das besonders wichtige Wort, was wir gehört hatten und was ich gerne noch einmal zitiere, mit der Petrus und seinen Nachfolgern von Christus verliehenen Autorität bestätige ich daher in Gemeinschaft mit den Bischöfen der katholischen Kirche, dass die direkte und freiwillige Tötung eines unschuldigen Menschen immer ein schweres sittliches Vergehen ist. Diese Lehre, so der Papst weiter, die auf jedem ungeschriebenen Gesetz begründet ist, dass jeder Mensch im Lichte der Vernunft in seinem Herzen findet, ist von der Heiligen Schrift neu bestätigt, von der Tradition der Kirche überliefert und vom ordentlichen und allgemeinen Lehramt gelehrt. Die willentliche Entscheidung, einen unschuldigen Menschen seines Lebens zu berauben, ist vom moralischen Standpunkt her immer schädlich und kann niemals weder als Ziel noch als Mittel zu einem guten Zweck gestattet werden. Sie ist in der Tat ein schwerer Ungehorsam gegen das Sittengesetz, ja gegen Gott selber, seinen Urheber und Garanten, wie wir zu Beginn unserer Überlegungen gehört hatten. Sie widerspricht den Grundtugenden der Gerechtigkeit und der Liebe. Die Liebe ist die Haupttugend der göttlichen Tugenden, auch der theologischen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Gerechtigkeit gehört zu den sogenannten Kardinaltugenden, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Gerechtigkeit und Liebe gehören eng zusammen. Von Thomas von Aquin sagte, Gerechtigkeit ohne Liebe ist Grausamkeit. Und der Papst fährt fort in der Enzyklika, niemand und nichts kann in irgendeiner Weise zulassen, dass ein unschuldiges menschliches Lebewesen getötet wird, sei es ein Fötus oder ein Embryo, ein Kind oder ein Erwachsener, ein Greis, ein von einer unheilbaren Krankheit befallener oder ein im Todeskampf befindlicher. Wir hatten hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Aufgabe und Berufung eines jeden Christen gehört. Außerdem, soweit in der Enzyklika, ist es niemandem erlaubt, diese todbringende Handlung für sich oder für einen anderen, der seiner Verantwortung anvertraut ist, zu erbitten. Ja, man darf in eine solche Handlung nicht einmal explizit oder implizit einwilligen. Auch kann sie keine Autorität rechtmäßig auferlegen oder erlauben. Und hier ist das Wort nochmal ins Gedächtnis zu rufen, was das Recht des auf Leben anbetrifft, ist jedes unschuldige menschliche Lebewesen allen anderen absolut gleich. Diese Gleichheit bildet die Grundlage jeder echten sozialen Beziehung, die, wenn sie wirklich eine solche sein soll, auf der Wahrheit und der Gerechtigkeit gründen muss, indem sie jeden Mann und jede Frau als Person anerkennt und schützt und nicht als eine Sache betrachtet, über die man verfügen kann. Im Hinblick auf die sittliche Norm, die die direkte Tötung eines unschuldigen Menschen verbietet, gibt es für niemanden Privilegien oder Ausnahmen. Ob einer der Herr der Welt oder der letzte Elendeste, werden gehört, Elendeste auf Erden ist, macht keinen Unterschied vor den sittlichen Ansprüchen sind wir alle absolut gleich. Und im Kapitel 58, wo wir schon angelangt sind, heißt es: Unter allen Verbrechen, die der Mensch gegen das Leben begehen kann, weist die Vornahme der Abtreibung Merkmale auf, die sie besonders schwerwiegend und verwerflich machen. Das Zweite Vatikanische Konzil, worauf sich der Papst hier bezieht, bezeichnet sie und die Tötung des Kindes als verabscheuungswürdiges Verbrechen. Und dann sagt der Papst einen weiteren schwerwiegenden Kernsatz in seiner Enzyklika, im Kapitel 58. Die sittliche Schwere der vorsätzlichen Abtreibung wird in ihrer ganzen Wahrheit deutlich, wenn man erkennt, dass es sich um einen Mord handelt. Und insbesondere, wenn man die spezifischen Umstände bedenkt, die ihn kennzeichnen. Getötet wird hier ein menschliches Geschöpf, das gerade erst dem Leben entgegengeht. Das heißt, das absolut unschuldige Wesen, das man sich vorstellen kann. Das absolut unschuldigste Wesen, das man sich vorstellen kann. Es könnte niemals als Angreifer und schon gar nicht als ungerechter Angreifer angesehen werden. Es ist schwach, wehrlos, sodass es selbst ohne jenes Minimum an Verteidigung ist, wie sie die fliehende Kraft der Schreie und des Weinens des Neugeborenen darstellt. Es ist voll und ganz dem Schutz und der Sorge derjenigen anvertraut, die es im Schoß trägt. Doch manchmal ist es gerade sie, die Mutter, die seine Tötung beschließt und darum ersucht und sie sogar vornimmt. Gewiss nimmt der Entschluss, so der Papst weiter, zur Abtreibung für die Mutter sehr oft einen dramatischen und schmerzlichen Charakter an. Wenn die Entscheidung, sich der Frucht der Empfängnis zu entledigen, nicht aus rein egoistischen und Bequemlichkeitsgründen gefasst wurde, sondern weil manche wichtigen Güter wie die eigene Gesundheit oder ein anständiges Lebensniveau für die anderen Mitglieder der Familie gewahrt werden sollen. Manchmal sind für sie, für das Ungeborene, Existenzbedingungen zu befürchten, die den Gedanken aufkommen lassen, es wäre für diese besser, nicht geboren zu werden. Und dann der Papst weiter, zu Beginn des Kapitels 58, niemals jedoch können diese und andere Gründe und ähnliche Gründe, mögen sie noch so ernst und dramatisch sein, die vorsätzliche Vernichtung eines unschuldigen Menschen rechtfertigen. Wir werden, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Gesichtspunkte in weiteren Folgen unserer Sendung vertiefen, weiterführen. Für heute danke ich Ihnen für Ihre Zuversicht, für Ihre Geduld und für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich. Auf Wiederhören.
Wir bedanken uns bei Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück für den fünften Teil des Evangelium des Lebens, die Enzyklika Evangelium Vitae von Johannes Paul II. Liebe Zuhörer, wenn Sie von dieser Sendung einen Mitschnitt haben wollen, können Sie zu den üblichen Bürozeiten kostenlos eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen, per Telefon oder Fax unter der Nummer 0700 75 25 75 20. Ich wiederhole, 0700 75 25 75 20. Aus dem Ausland wählen Sie 00 für 9 700 75 25 75 20. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Sendung in unserem Podcast-Angebot auf unserer Homepage www.horeb.org nachzuhören oder herunterzuladen. www.horeb.org